Kura und Anna haben einen alten literarischen Bekannten wieder getroffen. Transkription von Ben Lerner ist fast zeitgleich auf Englisch und in der deutschen Übersetzung von Nikolaus Stingel erschienen. Wie das Wiedersehen war, hören wir jetzt.
Ja, es gibt Bücher, die muss ich auf jeden Fall lesen und alles, was Ben Lerner schreibt, gehört definitiv dazu. Seit ich seinen ersten Roman Leaving the Atocha Station gelesen habe und mich wirklich noch sehr gut an den Sog erinnern kann, den dieses Buch für mich beim Lesen entwickelt hat. Der 1979 geborene und in Kansas aufgewachsene Lerner ist von Haus aus aber gar kein Romanautor, sondern eigentlich Lyriker. Sein erstes Buch war ein Lyrikband mit Sonetten und über Lyrik hat er auch einen Essay mit dem schönen Titel »Warum hassen wir die Lyrik?« geschrieben. Und inzwischen ist er aber vor allem als Romanautor auch bekannt. Seine Romane verbindet eine Sache, würde ich sagen. Es gibt nämlich eigentlich immer eine Figur, die dem realen Lerner ähnelt, allerdings zu unterschiedlichen Zeitpunkten seines Lebens. Bei Leaving the Atocha Station geht es um einen jungen Poeten, der die meiste Zeit seines Schreibstipendiums kiffend im Retiro-Park von Madrid verbringt und nach Inspiration sucht. Und in Madrid hat Lerner zufällig auch ein Fulbright-Stipendium rumgebracht. Dann gibt es das Folgewerk 10:04. Das handelt von einem jungen Schriftsteller, der vom Erfolg seines Erstlingswerks überfordert ist. Mhm. Auch da ist die Verbindung vielleicht gar nicht so schwer zu ziehen. Und Lerners vorletztes Buch, The Topeka School, da geht es um einen Jugendlichen in Kansas, der als Debating Champion große Erfolge feiert, indem er seine Gegner mit einer Flut von unsinnigen Argumenten überwältigt. Und Sprache ist natürlich auch eins von Lerners Themen und er selbst war auch auf der Topeka School und Debating Champion. Lerner wird übrigens auch immer wieder als literarische Stimme einer Generation gefeiert, also als einer der Schriftsteller, der sich selbst und damit auch die Millennials an sich literarisch seziert. Für mich ist das ein Indiz, warum ich mich dann gleich angesprochen fühlen muss. Aber was ich so gut finde an seinen Büchern ist, dass sie nie bei der reinen Selbstbeschau stehen bleiben. Seine Figuren haben zwar oft viel mit ihm zu tun, aber er geht doch ziemlich schonungslos mit seinen Protagonisten und den politischen Zusammenhängen, in denen sie leben, um. Und wie fügt sich jetzt Transkription hier ein?
Ja, auch dieser Roman bewegt sich in dem beschriebenen autofiktional-literarischen Feld. Er erzählt in drei Teilen. Im ersten, Hotel Providence, ist der Protagonist auf dem Weg zu dem, was das letzte Interview mit dem über 90-jährigen, sehr berühmten Thomas werden wird. Er kennt ihn als Mentor und weil er der Vater eines Studienfreundes Max ist. Doch dann fällt unserem Protagonisten sein Handy ins Wasser. Eine Aufnahme des Gesprächs ist damit unmöglich. Statt den Termin aber zu verschieben und dem alten Mann einfach die Wahrheit zu sagen, lügt er ihn an. Thomas selbst ist offensichtlich verwirrt, vielleicht sogar ein bisschen dement. Und so wird aus einem Vorgespräch schließlich ein nicht aufgezeichnetes Interview, das keins sein soll und in dem unterschiedliche Personen ebenso ineinander fließen wie Vergangenheit und Gegenwart. Im zweiten Teil, Hotel Villarreal, erzählt derselbe Interviewer diese Episode dann nach dem Tod des alten Mannes auf einer Tagung. Was aber für ihn eine selbstironische Anekdote ist, wird für alle anderen zum Skandal. Denn Interviews werden ja bearbeitet, aber wo beginnt eigentlich Verfälschung, wenn es keine elektronischen Zeugen gibt? Wann wird ein Gespräch eigentlich zur Fiktion? Der dritte Teil, Hotel Arbez, ist dann ein Gespräch zwischen dem Interviewer und Max, dem Sohn, von dem wir schon gehört haben. Darin erzählt dieser von seiner Tochter, die mit einer Essstörung kämpft und über seine Perspektive auf Thomas, der die Kluft zwischen seinen emotionalen Bedürfnissen und denen seines Sohnes nie wirklich überbrücken konnte und doch Vater und Großvater war. Alle diese Teile verbindet das Motiv von Nähe und Distanz. Es geht um Technologie, Sprache und Kommunikation. Und diese stehen auch immer wieder in Frage. Damit kommen dann zentrale Themen in den Blick wie Lüge und Wahrheit, Vaterschaft und Männlichkeit, Liebe und Distanz und eben auch die Frage, was da eigentlich als echt gelten kann. Bleibt die Frage, hat dich dieser Ben Lerner wieder so abgeholt, Cora?
Ja, sowas von. Also mir geht es da ein bisschen wie mit den Büchern von Sally Rooney, mit der er übrigens auch häufig verglichen wird. Auch Ben Lerner kreist so ein bisschen um ähnliche Themen und um diese Figur, die ihm ähnelt und er wird eigentlich dabei immer besser. Und ein Thema, was in seinen Büchern öfter auftaucht und auch hier, das fasziniert mich wirklich sehr. Also dieses Thema von Wahrheit, Fälschung, Lügen, Notlügen. Es geht oft um die Frage, wie echt die Dinge eigentlich sind oder sein müssen oder darum, dass jemand vielleicht etwas vorgaukelt und wie wird das dann gesellschaftlich sanktioniert. Und ich glaube, was ich daran so reizvoll finde, ist die Kombination mit dem autofiktionalen Schreiben. Denn dadurch entsteht so eine Art Doppelbödigkeit, dass gleichzeitig auch die Legitimität von diesem Autofiktionsding so ein bisschen hinterfragt wird. Eine andere Sache, die ich noch hervorheben würde, ist, dass es überhaupt nicht linear erzählt ist, sondern wie Anna ja erwähnt hat, ziemlich konstruiert und trotzdem ist es voller Spannung und ich finde, das macht die eigentliche Kunst aus.
Leider läuft uns die Zeit weg, deshalb sage ich nur, ich fand es auch wahnsinnig toll und kann ganz viel darüber sagen, aber jetzt gehen wir die Abmod.